Vielen Dank an die Veranstalter und alle dahinter, die das möglich gemacht haben, dass ich hier heute reden kann und darf. Im Teil 1 haben wir gesehen, wie die Biologie nicht ist, woher die Konzepte in der Geschichte kommen, dass wir in materielle Defektträger glauben, klassischerweise aus der antiken Säftelehre abgeleitet, das Krankheitsgift, was diffundieren würde, Krankheitsgift, lateinisch Virus, und natürlich im Ideenwandel, was das Krankheitsgift ist, heutzutage natürlich ein gefährliches Gen, eine Virenansammlung. Wir haben gehört, dass das 1858 komplett beweislos postuliert worden ist. Die Zellulartheorie des Lebens, dass alles Leben aus einer Zelle hervorgeht und dass auch alle Krankheitsgifte aus einer Zelle hervorgingen, die dann plötzlich irgendwelche Genansammlungen produzieren, die wir dann Viren nehmen, die die Zelle verlassen würde, in dem Fall Corona, die der Fledermaus, ja, dann auf den Menschen überspringen, auf dem Fischmarkt in Wuhan und dort sich dann mutieren, dass es nur noch so kracht. Und wenn die Virologen merken, oh, die Nummer zieht nicht mehr, zu viel Widersprüche, dann sagen sie, jetzt hat sich das Virus harmlos mutiert. Omikron heißt es heute. Es vermehrt sich wie der Teufel, macht aber nichts mehr, mit dem Resultat, dass alle jetzt immun sind und wir jetzt die Pandemie für beendet erklären können. Zuerst in Spanien, nein, zuerst in Dänemark, dann Spanien, jetzt eben in Tschechien, überall, Großbritannien, wird Corona beendet. Um jetzt besser zu verstehen, woher dieses Konzept konkret kommt und dass auch die Zelltheorie des Lebens nicht richtig ist, und wenn ich natürlich das dekonstruiere, brauchen wir natürlich eine bessere Erklärung fürs Leben. Und die ist da und die möchte ich Ihnen vorstellen, weil die gibt uns wieder das Vertrauen ins Leben zurück. Und vor allem zeigt sie uns, wie die Biologie wirklich ist. Dass es hier keine Bösartigkeit gibt, dass es hier die Symbiose gibt auf allen Ebenen und natürlich, dass Mangel zu Aggression und so weiter führen kann. Also ist eine Aufgabe von uns Menschen, zu versuchen, Mangel zu vermeiden. Und damit haben wir keine Aggression, keinen Krieg und keine Gewalt, kein Gut-Böse. Indes uns unsere rein materielle Denkweise über das Leben zwingt. Das heutige Modell von Zelle sieht etwa so aus, wir hätten Wasser, ein wassergefülltes Inneres, was von einer Membran umgeben sei, die hätte dann an manchen Stellen Transportfähigkeiten, es gibt Rezeptoren, mit der wir kommunizieren, der Zellkern sei in der Mitte umgeben von diesem Apparat, an dem die Eiweiße entstehen. Witzigerweise die kleinen Orte, kleines Detail schon mal vorab, Ribosom, also von der Rippe, die Mythologie hier entsteht aus der anscheinend genetischen Information, denn das Eiweiß, obwohl es viele Gewebe, sogenannte Zelltypen gibt, in denen wir die überhaupt nicht sehen können, Muskelzellen. Dieses ganze Gebilde ist auch ein theoretisches Gebilde, das in Wirklichkeit so gar nicht gibt. Das hat ab den 70ern letzten Jahrhunderts dieser Wissenschaftler und seine Kollegen erarbeitet. Harold Hillman. Schauen Sie das an. Es gibt schöne Filmchen auf dem Internet, die lebendes Gewebe zeigen. Da rotiert der Kern und alles andere drumherum bleibt statisch. Also es kann nicht so mit verbunden sein, wie wir uns das alles vorstellen. Der Journalist hat damals geschrieben, he rocks the boat. Da dachte ich, ja, das müsste einen Aufschrei geben, das ganze Zellmodell falsch ist. Wir denken alle in Zellen. Unsere ganzen Theorien von Erkrankung in Zellen. Und das ist falsch. Das hat Virchow erfunden und das sind Fehldeutungen. Und Harold Hillman zeigt unter anderem in der Analyse aller elektronenmikroskopischen Aufnahmen, dass die Membrane, die unsere Zellen umgeben soll, im Elektronenmikroskop natürlich an den Stellen, wo ich die Zelle weiter unten schneide oder ganz am Pol, müsste die Dicke der Membran größer erscheinen bei kleineren Durchschnitten. Und er hat festgestellt, sie ist überall gleich breit. Das kann nicht sein. Also Mathematik, Geometrie widerlegt diese Annahmen. Auch die anderen Annahmen, dass die Zellen Ionenpumpen hätten, um dann eben den Ionenhaushalt wiederherzustellen, wenn Ströme fließen und so weiter. Niemals gesehen, auf keiner einzigen elektronenmikroskopischen Aufnahme. Die ganzen Rezeptoren, an die die Viren andecken sollen, ja, mit ihrem Spike-Protein heute, ja, und an den ACE2-Rezeptor, die hat man nie gesehen. Das sind alles Modellvorstellungen, um eine Theorie zu rechtfertigen, die Kommunikation, die tatsächlich abläuft, die Regelungen, die ablaufen, in einem Bild, das so nicht richtig ist und das ad hoc 1858 von Virchow erfunden worden ist. In Wirklichkeit sind unsere Gewebe dreidimensional, in denen die Kerne frei herumfließen. Und erinnern Sie sich an den ersten Teil, an einen ganz wichtigen Beitrag aus der Zeit vom 12.06.2008, Erbgut in Auflösung, finden Sie auf dem Internet. Da sehen Sie, dass die Genetik sich selbst aufgegeben hat mit ihrer Idee einer stabilen Erbsubstanz, Chromosomen, die immer gleich seien, sondern sie haben festgestellt, dass die Kerne, in jedem Kerne ist die Nukleinsäure anders zusammengesetzt. So. Und die Kerne bewegen sich frei. Und natürlich gibt es an den Rändern der Gewebe, im Knochenmark, gibt es natürlich Abspaltungen, die man dann als weiße Blutkörperchen sehen. Und das sind die einzigen sogenannten Zellen, die es tatsächlich gibt. Aber der Rest ist in Gewebe verbunden. Und wie schon gesagt, ab 1850 war die Säftelehre widerlegt dadurch, dass man festgestellt hat, hey, jedes Organ besteht immer aus drei Gewebschichten, die man dann das innere Keimblatt, das äußere Keimblatt, das mittlere Keimblatt nennt. Und wenn sich eins verändert bei einer sogenannten Krankheit, dann geht diese Veränderung nicht nach rechts und links weiter. Also hier diffundiert kein Krankheitsgift. Das war einer der vielen Beweise gegen die Theorie, dass das Krankheitsgift migriert, dass der Krebs Metastasen bildet und dass das vorausgeht. Das sind alles Dinge, die schon lange widerlegt sind, die sie aber trotzdem durchgesetzt haben, weil wir eben in einer rein materiellen Erklärung des Lebens sind und andere Erklärungen nicht herangezogen werden dürfen. Ich verweise auf einen Beitrag im Spiegel aus dem Jahr 1977, Krebskrankheit der Seele. Und darin wurde festgestellt, dass die internationale Psychosomatik herausbekommen hat, dass krank wird, wer ein Trauma nicht kompensieren kann. Aber warum es beim einen aufs Gemüt geht, beim anderen auf den Bauch, beim anderen aufs Herz, beim anderen auf den Knochen, das konnten sie nicht rausfinden. Sie haben alle materiellen Parameter untersucht, nichts hat korreliert. In der Zwischenzeit haben sie sich auch aufgelöst quasi. Etwas anderes haben sie aber rausbekommen, dass auf der ganzen Welt Fälle sind von Menschen mit Krankheitsdefinitionen, die sie nie hätten überleben sollen. Situationen, wo jeder gesagt hat, keinen Pfifferling auf sie, sie werden sterben, die aber komplett gesund geworden sind. Und sie folgern daraus, niemand darf einem Mensch ein Todesurteil übermitteln, kein Arzt, weil es ja wiederum ein Trauma ist, was nicht kompensierbar ist. Und dieser Mann hat als erster nach 2500 Jahren, seitdem die Leib-Seele-Biologie verdrängt worden ist, diese Sachen wiederentdeckt. Und er ist tatsächlich der erste nach 2500 Jahren, der das Böse aus der Medizin komplett herausgenommen hat und Krankheiten nicht mehr Krankheiten nennt, sondern sinnvolle biologische Sonderprogramme. Er hat die Leib-Seele-Biologie wiederentdeckt und auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt, von dem Platon seinen Lehrer Sokrates zitierend geredet hat. Und ich möchte wieder auf dieses Buch vom ersten Teil zurückkommen, von Seamus O'Mahony, Can Medicine Be Cured? Nein, die Medizin ist kaputt. Nur ein Krieg, humanitäre Katastrophe kann ein Reset machen. Er macht fünfmal ein Glaubensbekenntnis an die Antibiose. Ja, die Impfungen haben geholfen, die Antibiose hat geholfen und so weiter. Kommt aber auf Seite 262 zu einem ganz erstaunlichen Schluss, nämlich, dass es doch zwei Medizinsysteme gibt. Eins, wo eben die Symptome unterdrückt werden mit Medikamenten, sodass man schnell wieder arbeiten kann, Plato. Und eins, das nach Hikia genannt wird, die Tochter von Aesculap. Und da habe ich die schönste Definition von Gesundheit gefunden, die ich jemals gehört habe. Gesundheit ist die Harmonie in mir selbst mit meiner Umgebung. Und O'Mahony schreibt, dieses zweite Medizinsystem hätte nie eine Chance gehabt. Also ist dieses Wissen da und dieses Wissen hat er wiederentdeckt. Wie hat er das gemacht? Sein Sohn starb, er reagierte mit Hodenkrebs und hat andere Patienten gefragt mit der gleichen Diagnose. Ist dein Kind auch gestorben? Dann weinten die und fragten ihn, woher weiß er das? Ja, es sei ihm auch passiert. Der nächste Schritt war, er geht zu Siemens, macht die Gehirntomographie, die Röntgenschichtaufnahme des Gehirns und stellt tatsächlich fest, alle mit diesem Krebsdiagnose haben immer an einer Stelle im Gehirn ein Signal. Dann ist er zu den Frauen gegangen mit Brustkrebsdiagnose und genau das Gleiche. Dann hat er festgestellt, das ist ja bei allen sogenannten Krebsarten der Fall. Dann hat er festgestellt, das ist auch bei der Haut. Das ist bei allen. Und konnte mit der Computertomographie jede Stelle des Körpers dem Gehirn zuordnen und macht ein Tabellenwerk, das jetzt hier nur ganz grob dargestellt ist, mit diesen Gewebsschichten, die wir kennen seit der Embryologie, und schreibt zu, welche Traumata, die er biologische Konflikte nennt, müssen geschehen, sodass sich das Gewebe verändert. Entweder baut es sich auf, um besser in dieser Situation leben zu können, besser zu verdauen, besser zu schützen, oder es baut sich ab, der Knochen, um besser beweglich zu sein. Er nennt es sinnvolle biologische Sonderprogramme. So. Und als ich denn sein Tabellenwerk mal anschaute und die ganzen biologischen Konflikte, die Traumata umdrehte in das Positive, in die Funktion, die die Haut hier hat, außen wäre jetzt eher abwehren, innen festhalten, ja, was Organe für Funktionen haben, die Gewebe, die ich auch gar nicht sehen kann, drehte es in deren Funktion ab und schon habe ich den Bauplan des Menschen gefunden. Also Hammer hat ihn gefunden. Nämlich den Beweis, dass jede Stelle des Körpers eine materialisierte Bewusstseinseinheit über seine Funktion ist an der Stelle und der Beweis dafür ist, es reagiert auf Zuruf. Ein Wort kann mich nicht nur töten, zum Herzstillstand führen, es kann mich auch an der Haut betreffen, es kann mich beflecken, es kann meinen Selbstwert beeinträchtigen. Reagiere ich mit Knochenabbau. Er hat bewiesen, dass wir materialisiertes Bewusstsein sind. Er hat den Geist wieder zurückgebracht in die Wissenschaft und auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt, weil bei jedem, der ein Symptom hat, kann ich jetzt schon sagen, wo man ein Signal im Hirn sieht? Oder wenn ich nur das Hirn des Menschen sehe, kann ich sagen, was im Körper abgeht? Dann hatte ich das Glück, dass ich eine Zeit lang mit Erwin Schargaff, dem großen Biochemiker, befreundet war. Der war mir Berater und Lehrer. Und er hat mir gesagt, Stefan, wenn du mal, das war meine AIDS-Kampfzeit, wo ich noch dachte, das war ein Betrug, sagte mir, wenn du mal was gefunden hast oder auf was stößt und du glaubst es richtig, gebe ich dir zwei Tipps. Wenn es übereinstimmt mit den Vorsokratikern oder mit der Mythologie, dann ist es nicht ein Beweis, dass es richtig ist, aber ein Hinweis, dass richtig und wichtig sein kann. Und sehen Sie an, ich sehe plötzlich in der Farbgebung der Keimblätter, sehe ich die vier Farben der vedischen Philosophie, das goldene Zeitalter, das silberne, das Kupferne, das Eiserne. Hier ist Verdauung, Ektoderm, habe ich ein Symbol für gefunden, das umgedrehte Omega. Ganz klar, rein raus Verdauung, wenn der Blitz einschlägt, dann mehr Verdauung. Das hilft mir. Scheint wieder die Sonne, Trauma gelöst, Rückbau. Das gleiche bei den Lederhäuten, also Herzbeutel, Rippfell und so weiter. Schlägt hier der Blitz ein, verstärkt sich das, um besser zu schützen. Bei den Bakterien nennen wir das Gram-Positivität. Das hat ein Ungar mit dem Namen Kramer. Also der hat sich nicht gekremmt, sondern hat einfach festgestellt, Bakterien gibt's, die mehr Membran bilden. Wenn die im Sauren leben, im Heißen und so weiter, um sich zu schützen. Und die werden natürlich als die ganz Gefährlichen bezeichnet, gell? Die Kram-Positiven, weil die schützen sich vor den Bakterien. So, aber das sind Lebensprinzipien, die ziehen sich überall durch mit allem, was lebt. Denn hier, Gold, volle Reduktionskraft, Verdauung, bin direkt im Lebensfluss, im Energiefluss. Kaum Schmerz in der Heilungsphase, kaum Fieber. Hier ein bisschen mehr Schmerz, weiter weg von der, vom Energiefluss. Hier noch weiter weg, Knochen, Sehnen, Muskeln, ja. Und da baue ich ab. In einem Trauma, du bist nichts wert. Unerwartet, blauer Brief, gekündigt, du taugst nichts. Oder gemobbt und ich kann was nicht ausstehen, rechte Hüfte. Würde dann ulzerieren. Und in der Heilungsphase baut sich's wieder auf. Das gleiche im Prinzip Kontakt. Also alle Sinnesorgane, die äußeren Häute, die Auskleidung der Gefäße, die müssen ja wissen, ist da jetzt genügend Sauerstoff, Energie, Wärme und so weiter, ja? Und wenn hier der Blitz einschlägt, dann baut sich das Gewebe ab. Dann haben wir eine ganz dünne Haut. Und wenn ich den Kontakt wieder habe, also weiß ich, werde jetzt hart eingeschult, oder hat ihn, hat einen Abriss von der Mutter, vom Papa oder Geschwisterlein, wird mir die Haut dünn. Sagt mir, der hat eine dünne Haut. Und dann baut sie sich wieder auf und das nennen wir Masern. Er hat also festgestellt, dass, was wir Krankheiten bisher nannten, sinnvolle biologische Sonderprogramme sind und immer zwei zu einem Programm gehören. Diese Abbauphase nennen wir mit einem Namen einer Krankheit und diese Aufbauphase mit einem anderen Namen. Aber in Wirklichkeit gehört das zusammen. Und hier, weil ich uns gesagt habe, eine Dame mit der rechten Hüfte ulzeriert, die ist gemobbt worden am Arbeitsplatz. Dann ist sie da raus, baut sich die Hüfte auf, Schmerzen. Das war noch aus der Konfliktaktivität, ihr ist geraten, aus diesem Feld rauszugehen, weil sonst würde sich die Hüfte ganz abbauen. Hier haben wir einen Menschen, dessen Niere Wasser zurückhält. Wenn wir ein Trauma erleiden, dass wir Mutterseelen allein sind oder auf der Flucht, oder unsere Existenz gefährdet, hält die Niere Wasser zurück. Und wenn es ganz intensiv gefüllt wird, dann alles, da kommt kein Tropfen. Das sind die Menschen, die dialysepflichtig sind. Und dann haben wir sowieso immer eine große Herausforderung, weil wenn die Niere Wasser zurückhält, haben wir einen Stoffwechselrückstau. Und jedes Symptom, manchmal was wir überhaupt nicht spüren würden, wird größer, stärker und manchmal aus einer Maus ein Elefant. So sieht es denn aus, wenn eben das Trauma gelöst wird. In dem Moment ist der schwarze Ring verschwunden und dann wird das Weiß von außen nach innen zunehmend. Widerlegt die Metastasentheorie. Das würde ja von innen nach außen weiß werden. Aber wenn ein Arzt im Hirn was sieht oder sonst wo auf dem Organ was weiß im Hirn, oh, jetzt ist der Krebs gestreut, die Metastase, das Krankheitsgift, ja, ist da. Und ich rate Ihnen, sich dieses Wissen anzueignen, bevor Sie irgendwie so eine Diagnose bekommen. Weil ich habe noch niemand erlebt, der eine Zweitdiagnose überlebt hat. Eine Erstdiagnose, ja, jetzt tun wir die Nahrung optimieren und überlegen, was haben wir falsch gemacht, zu viel geraucht oder das Falsche oder was weiß ich, ja. So. Aber bei einer Zweitdiagnose, das haut die meisten Leute um, macht die depressiv und kein Antrieb mehr, nichts und platt. Derweil ist es ganz einfach. Eine Hirnaufnahme von einem geeigneten Therapeuten analysieren lassen, zeigt Ihnen, um was es geht. Hammer hat herausgefunden, dass in den Bereichen, wo hier weibliche Sexualität abgebildet ist, auf der Großhirnrinde als Prinzip Kontakt, hier die männliche, wenn ich hier über 9 Monate eine Aktivität habe, dann kann ich in der Heilungsphase sterben am Herzinfarkt. Hier wird es mir den Puls runterdrücken. Die Leute können ganz leicht geholt werden durch einen Schock. Papa, du kannst jetzt nicht sterben. Oder Chili-Pulver in den Mund, ja. Oder erst neulich 2 Jahre im Schwarzwald, eine 93-Jährige, ja. War eingesagt, zum Glück noch nicht zugeschraubt. Und dann kommt die wieder und stellt fest, die hat nur so ein Leichenhemdchen. Also die Bestatter, die waschen die wirklich respektvoll. Und dann kommt nur ein Leichenhemdchen oben drauf, dass man nicht wieder anziehen muss oder so. Und manche sind auch steif, dann geht's nicht und was weiß ich. So. Und jetzt steigt die aus dem Sarg raus, sieht, sie ist nackig und hat gedacht, die 10 Männer, die da rumstehen, schmücken und so weiter, die Sargträger, die wollten ja an die Wäsche. Die ist denen hinterhergegangen. So. Also, die war scheintot, als Hirntod diagnostiziert, weil in so einer Heilungskrise schaltet mein Hirn natürlich auch wieder um auf Gärung. Dann habe ich keine Hirnströme, weil das sind die Ströme des Sauerstoffstoffwechsels. Und dann wird man als hirntot diagnostiziert und ausgenommen. Hier gibt es viel zu sagen, weil diese Aktivitäten in diesen vier Bereichen steuern unser ganzes Sozialverhalten. Ob wir jetzt mehr manisch sind oder mehr depressiv, ob wir autistisch sind oder bioaggressiv, das kann man alles sehen. Und Hammer nennt diese Doppelaktivitäten Antennen, weil es uns zusätzliche Möglichkeiten gibt, Bilder zu sehen, Sensibilitäten zu haben, die man ohne diese Aktivitäten nicht hat. Ich erinnere daran, dass in vielen Kulturen sogenannte Behinderte die Heiligen sind, die gefragt werden, was los ist. Und ich erinnere ja nur daran, was manche Autisten in der Lage sind, blitzschnell wahrzunehmen. Dieses Wissen, wie ich mich seelisch verändern kann durch Traumata und dass es oft sogar so ist, dass es außerhalb meiner Kontrolle ist, dass ich weder meine Wahrnehmung noch mein Handeln objektiv einschätzen kann, zur Fremd- und zur Selbstgefährdung werden. Dieses Wissen ist so wichtig und ich bin definitiv sicher, dass das eine der Grundlagen ist für die Friedensfähigkeit der Menschheit, zu wissen, wie ich selbst funktioniere, weil ich manchmal durchdrehe, was eine Psychose ist und so weiter. Warum? Weil wenn ich mich verstehe, brauche ich über den anderen nicht mehr zu urteilen. Und das ist eine der frohen Botschaften, die ich jetzt hier ganz fröhlich und gerne übermittle, weil dieses Wissen befreit von Ängsten, die letztendlich ganz schnell gefährlich und tödlich werden können. Ein guter Freund von mir, Siegfried Mohr, ein sehr guter Therapeut auf diesem Gebiet. Wir haben hier die vier Hirnreale, die entweder uns mehr männlich oder mehr weiblich machen und so weiter. Die haben wir dargestellt und er hat rausbekommen, dass die ganze Geschichte der Menschheit auch durch diese Prinzipien erklärbar sind. Wir fallen auch kollektiv in solche Konstellationen rein, kollektiv in die Manie, kollektiv in die Depression und so weiter, durch Kriege, Eiszeit, was weiß ich, Corona, bitteschön. Hey, das trifft manche Leute hart, die da dran glauben, die sind doch fix und fertig. Das sind die Leute, die dann mit dem Handy ein Selfie machen im Impfzentrum, weinen vor Freude, endlich geschützt und Urlaub, ja, und befreit sind. Endlich bin ich sicher. Diese mörderischen Querdenker, ja, die keine Masken tragen, diese Terroristen, endlich bin ich geschützt. Und dann wundern sie sich, dass sie nach 3 Wochen krank werden. Das ist die Latenzzeit, wo jetzt sagen wir im Prinzip, wo die Haut betroffen ist, sich nach Auflösung des Traumatas die Konflikte zeigen. So. Es ist, was vor 100 Jahren schon klar war, das ist eine Zeichnung, die vor 100 Jahren entstanden ist, bitte, das war bekannt, dass unsere sogenannten Zellen nie Kontakt zu Nerven haben, sondern wir liegen eingebettet in eine Substanz, die selber energiereich ist, die eine Schwingung hat und durch die der ganze Transport des ganzen Körpers läuft, die den Strom leitet ohne Widerstand. Man nennt das Suprakonduktivität. Und dass auch unsere sogenannten Zellen gar nicht nebeneinander sitzen, das ist damals noch so gemalt worden, ist aber nicht in Wirklichkeit so eng aufeinander. Das wären nur Artefakte, wenn man sterbendes Gewebe anschaut, das dehydriert ist, gefärbt, natürlich davor gepresst und so weiter und dann auch noch angeschaut. Wichtig ist zu wissen, dass wir ein Gewebe haben, das als Bindegewebe abgetan wird, aber das ist kein Bindegewebe, das ist nämlich die Substanz, aus der wir sind und zu der wir gleich kommen. Diese Substanz hat eine hohe Dichte, einen sehr hohen Energiegehalt und sie ist so aufgebaut, dass der Sauerstoff und das Kohlendioxid leicht diffundieren können. Haben wir jetzt in den aufsteigenden Nerven und den absteigenden Nerven und diesem Zentrum im Gehirn einen Daueralarm, es zieht ja die Energie von unten an, die Nerven transportieren ja den Liquor, der im Hirn freigesetzt wird, der ja ins Rückenmark geht und über die Nerven im ganzen Körper verteilt werden, alle Organe mit Energie versorgen. Das wird natürlich auch Energie freigesetzt, die kommen nach oben. Und das sind die Kreisläufe und über diese Kreisläufe kann man den ganzen Körper erkennen, wenn es plötzlich ein Signal gibt. Wie kommt das Signal zustande? Hammer hat sich da nie Gedanken drüber gemacht. Und mir war klar, weil ich diese Forschung darüber, über das Gewebe und über die dichte Substanz, aus der wir sind, die kannte ich, bevor ich Hammer kennenlernen durfte im Jahr 2000. Und so war mir blitzschnell klar, als er mein eigenes CT von meinem Schädel, also die Röntgenschichtaufnahme, analysierte und sagte mir, was auch in der Vergangenheit passiert war. Das war denn, wo ich gesehen habe, wow, das ist überprüfbar, das ist Wissenschaft, das ist nachvollziehbar. Und das dritte Kriterium für Wissenschaftlichkeit ist die Vorhersehbarkeit. Was läuft, wenn und dann? So. Und dann war mir klar, hier diffundiert Milchsäure. Und dieses Detail muss noch sein. Wenn wir in Daueralarm gehen, dann sind wir nicht mehr im Sauerstoffstoffwechsel, so wie der Boxer. Die besttrainierten Menschen schaffen 12 mal 3 Minuten und auch das nicht durchgängig, tanzen rum und so weiter. Der Weltmeister war ja Muhammad Ali, ja. Der macht freche Sprüche, im Tanzen war er super, spart die ganze Kraft bis zum Schluss und macht einen Punch, einen Lucky Punch und so ist er Weltmeister geworden. Das war Strategie. Und die dünnen Asiaten, die schaffen maximal 3 mal 5 Minuten. Okay, das ist noch Vollkörperkontakt und so weiter. Auf jeden Fall kann ich nicht länger wie 3 Minuten maximal schnelle Kraft unter Sauerstoff geben und der Stoffwechsel schaltet um. Eben bei 400 Meter Strecke Sprint bin ich noch auf Sauerstoff, aber 2000 Meter oder Marathon läuft der Muskel auf Gärung. Und deswegen sage ich immer, das ist die germanische Medizin mit E, weil Hammer nutzt den Kampfbegriff der germanischen E und so weiter, um eben im Kampfmodus Werbung für seine Erkenntnis zu machen. Und da habe ich immer ein Späßle draus gemacht. Nein, das heißt germanisch mit E. So, warum? Es gärt dort, die Milchsäure diffundiert. Ich brauche in der Gärung, um die gleiche Energieleistung zu machen, brauche ich 16 Mal so viel Zucker, wie wenn ich jetzt Sauerstoff zur Verfügung hätte. Deswegen sind die Leute, die in Daueralarm sind, haben einen sehr hohen Zuckerbedarf. Ja. Und was passiert? Die Milchsäure ist ja giftig, die diffundiert weg und dort, wo sie neutralisiert worden ist, entsteht ein Wassersaum, der natürlich dreidimensional ist. Und wenn ich da durchschneide, sehe ich einen schwarzen Ring und den hat Hammer den Hammerschen Herd genannt. So, wenn diese Gärung jetzt wochenlang, Monate, jahrelang anhält, dann baut sich natürlich unser Gewebe um von Knorpelsulfat in das Hyaluron, das kennt doch jeder. Da lassen sich die Frauen jetzt unterspritzen, oben, unten, überall, ja. Hyaluron, das ist das Gewebe, das ist optimiert für die Gärung. Da läuft der Zucker gut, da läuft die Milchsäure, aber eben nicht der Sauerstoff. Und das ist jetzt entscheidend. Hört der Konflikt auf, ist augenblicklich der schwarze Ring verschwunden. Da gibt's eindeutige Beweis dafür. Man sieht da nichts mehr, aber dieses Gewebe hat sich verändert. Kugelförmig. Und dann geschieht in der Heilung der Umbau, wie ich sagte, dann wird es weiß und zwar von außen nach innen. Und daran sieht man, wie weit und ob die Heilung weiter voranschreitet. Hier geht noch Sauerstoff und Zucker durch zu dem Nervenzentrum, der hier die Energie ansaugt und wieder runtergibt, ja, und deswegen der ganze Körper im Hirn abgebildet ist. Wenn das aber selber zu viel Energie in Anspruch nimmt, dann geht hier Sauerstoff und Zucker nicht mehr durch und es entsteht ein Hirninfarkt. Im schlimmsten Falle. Im allerschlimmsten Falle in Weiser, da hat das Blut nicht nachgegeben, ist kein Gefäß in der Nähe gewesen, wo eingerissen ist. Das hat eine viel schlechtere Diagnose, eine Prognose, ein Weiser Hirnschlag. Wo im Unterdruck, das Gewebe will Sauerstoff, bekommt ihn aber nicht und es implodiert. Oder der rote Hirnschlag, wo ein Gefäß in der Nähe war und einfließt in dieses Bereich, das früher gärte und jetzt wieder auf Sauerstoff optimiert wird, aber dann einen Mangel hatte. Das ist bestätigt durch Hirnchirurgen, Neuropathologen, die feststellen, hier drin, egal ob rot oder weißer Hirnschlag, keine Spur von Sauerstoff, keine Bakterien, die uns Sauerstoff benutzen. Alles voll mit Milchsäure. So, das ist die Idee, das Modell von mir, vom Hammerschen Herd, das sich mit bisher in allen Aspekten verifiziert hat und das vielen Therapeuten hilft, diese Dinge vorherzusagen. Pass auf, das könnte so weit kommen. Stotter die Heilung ab, damit du in der Krise, zum Beispiel nicht den Herzinfarkt, erleidest. Und mein eigentlicher Job ist, einen Hirnscanner zu machen, der das erkennt, ohne Röntgenstrahlung, sondern mit einer einfachen Technik, wo mit kleinen harmlosen Strömen heute schon durch die lebende Lunge zu gucken ist. Und diese Technik versuche ich aufs Hirn anzuwenden, um so dieses Wissen zu popularisieren, dass man das Resultat aufs Handy kriegt. Und dann sagt er, deine Hüfte tut weh. Du hast Zahnausfall, Hormonstatus und so weiter. Ist was im Argen, zu viel, zu wenig. Und dann fragen sich die Leute, woher? Und das ist meine Idee, wie wir die Antibiose über Marktmechanismen ganz sanft verdrängen, indem wir wie in Japan oder in China zwei Medizinsysteme parallel haben. Und dann wird sich das Bessere von selbst durchsetzen. Grundlage jetzt zu verstehen, aus was wir sind, warum es in der Hirnaufnahme plötzlich auch weiß werden kann, also dichter wie die ganze Umgebung, ist die Kenntnis dieser Substanz, die die Oberflächenspannung des Wassers bewirkt. Und es ist ja eine gigantische Kraft, die den zusammenhält. Und die Substanz ist sehr gut untersucht. Sie wird aber fälschlicherweise als vierte Substanz des Lebens bezeichnet. Sie ist eine eigenständige Substanz und die würde früher als Äther bezeichnet. Aus denen bestehen die Quallen, die ohne Hirn, ohne Nerven dauernd koordiniert funktionieren. Hier wird auch Information weitergegeben. Der Strom fließt ohne Widerstand. Diese Bärtierchen, unsterbbar, bestrahlbar mit allem, erhitzbar, Säure, selbst im Weltall ausgesetzter Hintergrundstrahlung. Experimente seit 100 Jahren damit, Proben, die seit 100 Jahren absolut trocken sind, kein Stoffwechsel, null. Ein Film Wasser drüber und nach 10 Minuten leben die wieder, komplett. Widerlegt die ganze Zelltheorie des Lebens, komplett. Weil wie soll eine komplizierte Biochemie mit Chromosomen und so weiter denn erstmal die RNA machen, dann die Eiweiße und das alles soll sich entfallen? Wumms, sofort ist es da. Hier lernen wir was ganz Wichtiges. Das ist ein ganz Schlauer hier. Der hat eine Alge aufgenommen und die macht für ihn alles. Der legt sich in die Sonne und prima ist. Und der hier, der hat es nicht so gut. Der lebt im Keller in der Dunkelheit. Der hat keine Photosynthese wie der hier. Und er entwickelt Pfeile, entwickelt Waffen, ein Magazin bis zu 7 Pfeile und schießt viel größere Tiere an, die er aussaugt. Was lernen wir? Not erzeugt Gewalt. Das ist eine Kaulquappe. Ein schreckliches Experiment, aber wert gezeigt zu werden, weil es zeigt, dass unsere Substanz, aus der wir sind, gelartig ist, fettlöslich, hohe Dichte hat, also 1,4 Kilo wiegt pro Liter. Und wenn wir das Auge entnehmen und irgendwo am Körper anheften, im gleichen Moment sieht es wieder. Lang bevor die Nerven sich ausbilden. Natürlich würde dann die Nervenausbildung die ganze Entwicklung stören, die Kaulquappe stirbt ab, wenn ich das Auge daran belasse. Das ist eine Weidenblattlarve, die auch unsere ganze Biologie widerlegt. Aber so wie wir es schon bei der Genetik gelernt haben, Erbgut in Auflösung, dieser Artikel aus der Zeit 2008, dass die Genetik sagen, alle Vorstellungen haben sich widerlegt, alles. Weil es gibt keine stabilen Chromosomen, bloß den Virologen haben sie es nicht gesagt, die machen immer noch so weiter. Auch diese Forscher gehen damit nicht an die Öffentlichkeit und sagen, dass allein schon durch das Studium dieser Weidenblattlarven, da gibt es welche, aus denen werden Knochenfische, aus denen werden Echtfische, dann gibt da welche, aus denen werden Süßwasserfische, Meeresfische und so weiter, die beweisen auch, dass die ganze Zelltheorie des Lebens falsch ist. Wenn die ihren Dotter aufgebraucht haben und in Wasser sind, es null Nährstoff haben, wachsen die immer weiter. Sie wissen jetzt warum. Weil es holt in Kontakt aus dem Wasser diese Substanz auf, die einfach dicht ist, fettlöslich und die Bausubstanz des Lebens ist. Diese gelartige Substanz mit einer hohen Dichte. Und aus der besteht alles, was lebt. Die Physik hat es untersucht mit dem Lennart-Bügel, es war ein Professor Lennart, und den hat nur interessiert, die Zerreißspannung der Wassermembrane zu optimieren für Bohrprozesse, Keramik, Prozessoren kühlen, dass der Wasserfilm nicht abreißt, und misst die Zerreißspannung und welche Detergenzien im Wasser die Membran stabilisieren. Und so hat er gar nicht entdeckt, dass diese Membran natürlich, wenn ich das Gewicht wegmache, sofort sich hochzieht. Wenn ich sie wieder fütter mit einem Tropfen Wasser, dann wandelt sich dieses Wasser um, der Tropfen verschwindet und ist dann diese Membran und wächst wieder. Also die Grundeigenschaft des Lebens ist in dieser Membran schon sichtbar. Die Kontraktion unter Wachstum. Das habe ich vom Ostberliner Biologen Dr. Peter Augustin Selig 1996 lernen dürfen. 4 Jahre bevor ich in Hammer lief, und deswegen war mir sofort klar, was seine Hammerschen Herde im Hirn sind. Wasser ist doch komprimierbar. Als Beispiel, ich nehme 1,5 Liter Wasser und kann es mit einem Stempeldruck von 1,3 Millionen Meter, 130.000 Atmosphären, unsere Autoreifen haben sich schon längst verabschiedet, doch komprimieren. Und dann bekomme ich diese gelartige Substanz mit einer Dichte von etwa 1,4 Kilo pro Liter. Und stellen Sie sich vor, aus dieser Kraft bestehen wir. Wenn wir nur 1 Meter wegnehmen, drückt es die ganze Wassersäule nach oben. So. Und das ist es, warum wir in der Lage sind, wenn wir uns bewusst werden über unsere Kräfte, Berge bewegen können. Und auch Frauen in der Lage sind, ein Lastauto hochzuhalten, wenn es auf ihr Kind fährt. Oder die Shaolin-Mönche, die Kraft auf den Punkt zu leiten, die im Chinesischen Qi genannt werden und im Indischen Prana. Also dieses Beispiel zeigt, aus welcher Kraft wir bestehen und weswegen wir zu Leistungen in der Lage sind, die man nicht erklären kann, wenn wir nicht wissen, dass wir aus dieser Substanz sind. Deswegen sage ich immer, substanziell denken, in Substanz, nicht partikular. Und diese Atomtheorie, die Demokrit vor 2500 Jahren zur staatstragenden Philosophie macht, die erlaubt uns es ja nur noch in Atomen zu denken. Und Kinder, was ist denn hier passiert? Unsere Vorstellungskraft wurde beeinträchtigt. Nicht nur beeinträchtigt, kastriert. Chargaff sagt ja in seinem Buch Ausblick aus dem 13. Stock, wenn die Physiker uns die Vorstellungskraft nehmen oder den Kindern, würden sie die Grundlagen menschlichen Lebens zerstören. In der Bibel steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann können wir auch die Herausforderungen, die wir haben, nicht lösen. Und die Atomtheorie zerstört einfach unsere Vorstellungskraft. Ja? Wir denken, da ist ein Dings, ja? Ein Kern und Elektronen, die Energie drumherum und dazwischen drin ist nichts, Vakuum. Wir denken so kompliziert in Partikelchen und wir verstehen nicht, was wir sehen. Dass wir in diesen Kosmos eingebunden sind, weil das ist die sogenannte Luftfeuchte. Das ist etwas, was Pflanzen machen, was unser Blut macht. Japanische Pflanzenphysiologen haben in den 70ern begonnen, natürlich einen materiellen Verursacher zu finden, warum aus einer Knospe entweder ein Blatt wird oder eine Blüte. Eine Blüte gibt Energie und ein Blatt macht Energie. Und das Hormon ist nie gefunden worden, sondern man hat festgestellt, die Pflanze macht eine energiereiche Flüssigkeit. Wer hätte es gedacht? Zähflüssig, fettlöslich. Und dann das Pi-Wasser. Aus dem Sanskrit Lebensenergie. Und witzig, im griechischen Pi wissen wir ja die Randzahl, das Randgebiet. Überall, wo Wasser einen Rand hat, ist es anders. Und genau das ist es. Da produziert denn die Pflanze eine Blüte, die ja Energie gibt, Schönheit, Geruch, ja, Attraktion. So, und dann haben sie geschaut, wie läuft denn das? Wie macht jetzt die Pflanze das? Und sie haben gefunden, dass es Magnetit ist, das an Eiweiß gebunden ist und dass die Eisen-2-Form des Magnetits wasserlöslich ist, polar, und die Eisen-3-Form fettlöslich. Also wird hier diese Membran aus dem Wasser entzogen und unserem System zur Verfügung gestellt. Als ich die Patentschrift gesehen habe, was das da ist, die haben das patentieren lassen, war mir klar, wow, die haben einen Energiefreisetzungsmechanismus erklärt, der überall da ist, wo ich schon Wasser und Mineralien habe. Da wird diese Substanz freigesetzt, ja, aus der das Leben ist. Und das erklärt auch, was niemand erklären kann, dass die Meere voll sind mit Nukleinsäure und sie finden nicht woher. Warum? Die RNA entsteht von selbst, die heute in aller Munde ist. Und die stabilere Version ist die DNA. Das hat man im ersten Teil. Das erklärt auch, warum stehendes Wasser energiearmer ist, weil diese Membran nicht so mächtig ausgebildet ist wie im bewegten Wasser oder wenn ich dieses Wasser quasi mit diesen Magnetitteilchen in Verbindung bringe. Das habe ich hier nochmal dargestellt. Das ist wissenschaftlich unglaublich exakt und breit beschrieben. Damit hat man in der Landwirtschaft, in der Medizin, in der Technik unglaubliche Erfolge erzielt, ja. Ist aber in Vergessenheit geraten. Und wie schon gesagt, als ich die Patientschrift sah, Eisen 2, Eisen 3, war mir klar. Hey, so funktioniert unser roter Blutfarbstoff. Das Eisen 3 geht in den Porphyring rein, liefert die Bausubstanz an uns ab, und das Eisen 2 holt es aus dem flüssigen Wasser raus. Und deswegen brauchen die roten Blutkörperchen keinen Zellkern, keine Nukleinsäure, die ja primär da ist, Energie freizusetzen. So, und in Tieren, Mensch haben wir das Hämoglobin mit Eisen und im Chlorophyll haben wir das Magnesium. Und das ist fast identisch, nur zu 1 Promille unterschiedlich, das Chlorophyll vom Hämoglobin. Ist doch auch klar, dass wir Photosynthese machen können. Deswegen gehen wir auch so gerne in die Sonne. Das ist eine Abbildung von einer Amöbe. Die hat diese Fingerchen, das hatte ich im ersten Teil gezeigt. Und diese Durchschnitte davon werden uns als Viren präsentiert. Obwohl das Ganze natürlich nie weitergeschnitten worden ist, um zu zeigen, ich habe tatsächlich nur ein sphärisches Teilchen. Hätten wir weiterschneiden müssen, auch diese Kontrollexperimente nicht gemacht. Und da wusste man, und ich erzähle das deswegen, weil da schon ganz klar ist, bei diesen Amöben, sie bestehen aus dieser fettartigen Substanz und nur wenig Wasservakuolen, wo wirklich Wasser zu finden ist, da. Also bis vor der Zelltheorie von Virchow, der die Idee übernommen hat, dass die Zelle wassergefüllt ist, weil er keine Ahnung hatte und der, von dem er die Idee genommen hat, auch keine Ahnung hatte und alle anderen Gewebeforscher klar waren, das ist fettlöslich, zähflüssig. Hier sehen wir einen Wirbel auf dem Wassertropfen und sobald Wasser Energie aufnimmt oder abgibt, geschieht es in Wirbelform. Und das geschieht natürlich nicht nur im flüssigen Wasser, das geschieht natürlich auch in dem Wasser, was keins ist, was jetzt hier im Raum ist. Das ist ja keine Luftfeuchte. Nur wenn es die Energie abgibt, wird es zu Nebel, scheint die Sonne rein, ist für uns wieder unsichtbar. Wenn es weiter Energie abgibt, dann habe ich Regen. Und das durchzieht den ganzen Kosmos und das bewirkt die Gravitation. Weil alle Substanz, die es gibt, kommt aus dieser Substanz und geht wieder in diese Substanz zurück. Das wusste Thales von Milet. Das ist die Ursache der Gravitation, weil es gibt kein Vakuum im Weltall. Wir haben hier überall Membransysteme, die werden halt immer größer. Und je nach Größe habe ich eine Durchlässigkeit vor Verstrahlung dieser Länge und so weiter. Letztendlich besteht unser Kosmos aus zusammenhängenden Membransystemen. Und das hat die NASA auch festgestellt. Unsere Galaxien sitzen wie an Gummibändern zusammen und oszillieren in einem Stück. Wir haben also auch überall das Prinzip der Gleichzeitigkeit. Das Wirbelprinzip habe ich dargestellt. Die effektivste Form, Energie zu machen, ist natürlich die Verwirbelung. Und dort, wo es sich konzentriert, ist die höchste Energie. Also haben wir das Wirbelprinzip überall, wo wir hinschauen. Schauberger hat es im Makroskopischen festgestellt. Man sieht es überall, das sind Quallen, jede für sich 30 cm Durchmesser. Und wenn die sich vermehren möchten, weil die im Warmen leben, das sehr energiearm ist, ja, dann bilden die Riesenwirbel bis zu 300 Meter Durchmesser, leiten die Energie über ihre galertartigen Substanzen in das Zentrum des Wirbels und dort geschieht Vermehrung. Die Meeresbiologen kennen das und staunen und so und haben keine Erklärung dafür. Weil wir denken partikulär und nicht substanziell. Denken wir in dieser Substanz, aus der wir sind, die in Form des Äthers, ja, von Aristoteles als solche benannt worden ist, ja, die Augustin, Dr. Peter Augustin, wiederentdeckt hat, dann verstehen wir auch unser sogenanntes Kreislaufsystem. Harvey hat es als erstes im 17. Jahrhundert entdeckt und bei Wikipedia könnt ihr es nachlesen. Ja, er war der Erste, der das Kreislaufprinzip erkannt hat, aber er glaubt eben, dass auch Materie außerhalb der Zelle lebt und sich verwandeln kann. Also er ist ein Vitalist, deswegen können wir ihn nicht in der Halle der Wissenschaft aufnehmen. Ja, aber er hat es als Erster gesehen. Und was passiert? Das Herz ist keine Pumpe. Das Herz ist ein Wirbelgenerator, setzt Wirbelkörper ab. Das ist der arterielle Puls, bum, 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 bum. Die Substanz, das Wasser verwirbelt in Oberflächensubstanz. Das wird ins Gewebe abgegeben. Auch die Nerven greifen das immer wieder ab. So ist auch das ganze Gefäßsystem im Gehirn abgebildet und erkennbar, ob ich an einem Gefäßsystem einen Daueralarm hat. Achtung, Aussackungen und so weiter, ja, die gefährlich werden können. Und die Venen sind, wie in der chinesischen Philosophie, unsere Heizstäbe. Die nehmen diese Substanz auf und weil die dicht ist, in der Energiefreisetzung wieder zu Wasser wird, habe ich eine knapp 50-prozentige Volumenzunahme. Und die schiebt das Blut passiv durch Rückstellklappen zurück zum Herz. Und heute leben schon Menschen, die haben nur hier eine kleine lautlose Pumpe drin, weil ein paar Kardiologen festgestellt haben, die Leute mit der Pumpe, wo man dachte, der Puls ist notwendig, das macht so einen Höllenlärm, die meisten wollen gar nicht leben, schalten Strom ab oder gucken, dass sie sonst irgendwie sich transformieren, weil es unerträglich ist. Und jetzt laufen schon ein paar Dutzend Leute rum, wo das Blut einfach verwirbelt mit einer kleinen, leisen Turbinenpumpe, weil es einfach dadurch Oberfläche macht. Und wenn die schneller laufen will oder muss, ja, dann stellt sie eine höhere Umdrehung ein. Zuerst hat man auch geglaubt, man braucht hier eine Pumpe für den Rückfluss, aber die war unnötig, weil sie einfach gesehen haben, nee, das kommt von selber an. So erklärt sich das und hier habe ich ein ganz anderes Bild von meinem Körper, von den Zusammenhängen und vor allem der Eingebundenheit in den Kosmos. Die Atomtheorie hat das verhindert. Früher hatten wir dieses altgriechische Prinzip, wie im Großen, so im Kleinen. Und die Atomtheorie hat das kaputt gemacht. Weil Demokrit hat gesagt, ey, wenn wir ein Hanfseil immer weiter durchschneiden, dann ist es plötzlich nicht mehr Hanf, nicht mehr bekannte Materie, sondern Atome, über die können wir nichts sagen, aber das müsste ja da sein. Und diese Atomtheorie hat er dann transportiert als Erklärung des Lebens. Sie würden sich berühren, daraus entstehen Moleküle und so weiter. Das ist 2500 Jahre alter Käse. Nicht mal das, das stinkt nur noch. Es ist einfach nicht richtig. Hat uns aber in diese Sackgasse geführt und vielleicht auch, Gott sei Dank, in diese Sackgasse, weil wir wollen wir was ändern, ohne ein globales Dogma. Und das ist die schwächste Stelle an der ganzen Theorie, sind die Viren. Weil da kann jeder sehen, hopp oder top, gibt's einen oder gibt's nicht. Sind sie wissenschaftlich oder sind sie nicht wissenschaftlich? So, da hat die Maus den Faden abgebissen. Das ist eine RNA. Das ist auch eine typische RNA-Form. Und die bilden dauernd Schleifen. Und man weiß, die sind katalytische in sich selbst. Und die entstehen nur, wenn ein bisschen organische Substanz sich angereichert hat. Bisschen Mineralien dabei. Entstehen die selbst. Und sie entstehen in allen Variationsmöglichkeiten, die denkbar sind, immer. Und das, was in Stoffwechsel hineinpasst, das bleibt länger da. Deswegen können wir lernen, mit Alkohol umzugehen, mit Giften. Bakterien lernen sehr schnell, alles zu verstoffwechseln, was ich ihnen anbiete, was sie nicht gleich umbringt. Ja? Was mich nicht tötet, härtet mich ab. Das war das erste Experiment mit Bakterien, das ich als Biologe machte. Zu sehen, wie Bakterien plötzlich Dioxine verdauen, indem ich die Konzentration dauernd steigerte, denn der normale Nährlösung entzogen habe, denn lebten die exklusiv nur noch auf diesem Gift oder auf Antibiotika. Wenn ich dann ihnen plötzlich die Nährlösung wiedergebe, die ursprüngliche, und das Gift wegnimmt, sterben sie ab. Die müssen erst wieder lernen, das zu verstoffwechseln. Und das macht die RNA. Und die entsteht in allen Variationen. Und deswegen kann ich jeden Menschen beliebig auf alles positiv testen. Wenn ich sage, das ist jetzt eine Gensequenz für das, ja. Wow, ich muss nur lang genug gucken, dann finde ich's. Oder ich lasse die PCR so lang laufen, ja, dass sie sowieso Sequenzen erzeugt, die gar nicht da waren. Und dann sage ich, guck, ich habe hier was. Also, immer das Prinzip Oberfläche. Und jetzt haben Sie verstanden, dass die RNA und warum die RNA selber katalytisch wirkt. Also eine weitere Präsentation des Lebens ist und wie das Leben scheinbar unsichtbar für uns, aus dem Wasser heraus, aus dieser Substanz entsteht. Hier haben wir ein Modell der sogenannten DNS. Und wir erkennen, es ist aufgewickelt, es baut sich dauernd auf und bauen ab, es oszilliert. Die DNA ist ein Stoffwechselresonator, ein Stabilisator, aber es ist nicht der Stoffwechseldominator, in keinem Aspekt. Sie dient primär der Energiefreisetzung und die Genetiker haben schon lange festgestellt, hauptsächlich ist die DNA komplett entwickelt, sie tanzt ohne Spaß in den Kern herum, komplett aufgelöst. Unsere ganzen Chromosomen verknoten sich aber nicht. Und das können Sie nicht erklären. Ich kann es erklären. Sie bauen sich komplett auf und sie bauen sich komplett wieder, also zuerst ab, dann wieder auf, wieder ab, wieder auf. Also es ist ein ständiges Verwandeln, ein Entstehen, ein wieder zurückgehen. Das ist bei der DNA der Fall. Das ist, was wir heute wissen darüber. Das kann jemand, der in der Zellularpathologie drin steckt, kann sich das nicht vorstellen, was er sieht, weil er denkt zu kompliziert und er denkt in Modellen, die nicht richtig sind, in die wir aber gezwungen worden sind in unserer Geschichte, die uns jetzt Corona beschert haben. Ich sage Gott sei Dank. Und nicht nur Gott sei Dank um dieses globale Dogma, das wir jetzt auflösen, kontrolliert zur Implosion bringen. Ansonsten wird es ja unkontrolliert explodieren. Aus anderen Gründen, die ich in diesem Heft, das Magazin Wissenschaft Plus, kann ich allen nur empfehlen. Seit 2003 gehe ich das Magazin raus. Das ist ein Wissensschatz, da haben Sie bis heute Wissen drin. Das gibt es an anderer Stelle bis heute noch nicht. Das sind all diese Erkenntnisse, die wir über die Jahre, auf die wir gestoßen sind, die wir dann ausgearbeitet haben, ist darin dokumentiert. Und hier habe ich geschrieben, warum zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wir eine Krankheitsdefinition haben, die offen ist. Alle anderen Sachen waren immer nur 20, 35, 20, 30 Symptome bei AIDS. Ja. Masern hat 20 Symptome, Grippe, Influenza 25. Ja. Aber Corona ist offen, Covid ist offen. Warum? Die Chinesen haben gezeigt, nein, es ist doch kein SARS, das war diese Panik, weil niemand hat jemand angesteckt, wir haben das dokumentiert, also die chinesische Regierung, niemand mit Lungenentzündung hat einen anderen angesteckt, weder Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, Krankenhauspersonal, also ist es nicht SARS, waren sie gezwungen, eine neue Krankheit zu machen. Plus die Tatsache, dass zum ersten Mal in der Geschichte unserer Medizin jetzt jeder dauernd getestet wird. Früher haben wir nur Symptomträger getestet mit Antikörpertests. Hätten sie die ganze Bevölkerung getestet, hätten sie genauso viel Positivität überall erzeugt. Und das wissen die Leute nicht. Das wissen auch nicht die Leute, die jetzt dieses Geschäft ölen quasi, ja, die draus profitieren. Und sie müssen draus profitieren. Überlegen Sie, wir investieren in Gentechnik seit 60, 70 Jahren, Milliarden, Billiarden. An jeder Ecke gibt es ein biotechnologisches Gymnasium, ja. Und nichts kommt zurück, niemals, außer Tests, die keinerlei Aussagekraft haben. Lesen Sie den Artikel in der Zeit, Erbgut in Auflösung, 2008. Also, und über diese Pandemien holen Sie sich Ihr Geld periodisch wieder raus. Und sind wir doch froh darüber, weil sonst wäre das Geldmarkt von selber zusammengebrochen, ganz sicher. Und Corona gibt uns auch hier eine Verschnaufpause, ja? Die Leute, die das betreiben, die alle Corona in den Mund genommen haben, alle ihre Antiwissenschaftlichkeit bewiesen, alle ihre antidemokratisches Handeln, dadurch, dass Zensur ausgeübt wird, ohne durchs Infektionsschutzgesetz zu rechtfertigen, diesen Eingriff in unsere unveräußerlichen Grundrechte, Tom Holland hat gezeigt, woher das kommt, ohne es zu legitimieren, Zensur auszuüben, ohne es zu legitimieren, in unsere Würde einzugreifen. Derjenige, der Widersprüche darstellt, wird beleidigt. Öffentlich. Aber es ist doch toll, wenn man es ausgehalten hat. Dann ist es toll. Warum? Alle diesjenigen haben ihre Verfassungsfeindlichkeit bewiesen und damit sind sie weg vom Fenster, mitsamt ihren Pensionsansprüchen. Und das ist doch eine frohe Botschaft. Wir sind das Volk und wir rocken das Boot, wie damals bei Dings gesprochen worden ist bei Harold Tillman. Wir lernen jetzt und wir haben eine Riesenchance, nicht nur in der Biologie zu lernen, sondern ganz wichtig im Geldsystem Silvio Gesell, der das schon vor 100 Jahren vorhergesagt hat, Geld darf nicht akkumulieren, es muss fließen in der Wirtschaft und so weiter. Ja, ein ganz, ganz großer, wichtiger Vordenker. Wenn Geld als kein Tauschmittel ist, sondern ein Machtmittel, dann ist doch klar, dass dann wieder Knappheit entsteht und Knappheit führt immer zu Aggression, zu Krieg. Und ich will, dass es aufhört. Und wir haben hier in diesem Format waren schon so viele großartige Redner, die über Geld, die Bedeutung und dass es eben kein Tauschmittel mehr ist, ja, geredet haben. Und deswegen erwähne ich das auch so, das gehört rein. Oder ein weiterer Punkt, und damit bin ich durch mit meinem zweiten Teil, ist Rudolf Steiner. Der hat auch vor 100 Jahren hat mit einer sozialen Dreigliederung des Staates, ja. Ich kann nicht eine Gleichheit im Wirtschaftssystem brauchen, ja. Dann habe ich keinen Anreiz, was zu machen. Aber ich brauche die Gleichheit im Rechtssystem, ich brauche die Freiheit in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Bildung. Und ich brauche die Brüderlichkeit im Wirtschaftssystem. Und das ist die soziale Dreigliederung, die er hat. Und dann läuft der Lahn. Und den machen wir jetzt. Das ist unser aller Aufgabe. Und deswegen bin ich so froh in diesem Format, das Nomen est omen, Wissen ist relevant, hier vortragen zu dürfen. Ich verweise auf meinen zukünftigen Auftritt Wissenschaft Plus. Das war bisher Wissenschaft Plus. Und jetzt komme ich mit Lanka.vision. Das ist das Neuerscheinungsbild. Und da hören Sie dann noch mehr Visionen, die ich so habe, vom Leben und vor allem unserer konstanter Erkenntniszuwachs. Ich bedanke mich so recht herzlich bei Ihnen, dass Sie das da sind, dass Sie es möglich gemacht haben und dass diese Information rausgeht und wirkt. Vielen Dank.